Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich habe die Predigt hier eben ja schon mal gehalten. Ich habe gedacht, wenn du eine Predigt über Veränderung hältst und was wir auch selber alles dazu beitragen können, dann möchte ich auf jeden Fall den Eindruck vermeiden, als hätte ich das alles schon realisiert in meiner Wirklichkeit. Ja? Also ich predige das nicht nur für euch, ich predige es mindestens genauso für mich und arbeite daran. Also wir sind gemeinsam da eine Baustelle Gottes. Mir kam dieses Bild in den Sinn, in England und ich glaube in Australien ist es so, wenn da ein Baustellenschild kommt, dann sieht man so ein dreieckiges Zeichen, da steht drauf Men at Work, Männer bei der Arbeit. Es müsste bei uns eigentlich heißen God at Work, aber auch Men and Women at Work, also beides zugleich. Und das Schild steht bei meinem Leben auch, aber in meiner Baustelle. Es ist nicht jetzt, dass ich euch was predige, was ich alles schon realisiert hätte. Gut, also der Predigttext steht im Epheserbrief. Ihr könnt das im Blättchen mitlesen. Kapitel 4 ist der Fall, Tippfehler, Kapitel 4, Vers 22. Und dann auch ein paar Punkte zu der Predigt stehen da auch mit drin. Der Apostel Paulus schreibt uns: Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Liebe Gemeinde, es gibt ein verbreitetes evangelisches Missverständnis. Und dieses Missverständnis habe ich vermutlich auch schon versehentlich mit befördert. Dieses Missverständnis lautet: Alles liegt an Gottes Gnade, also kommt es auf dich nicht mehr an. Wenn du einmal das begriffen hast mit der Liebe von Jesus und dem, was er am Kreuz für dich getan hat, und hast das angenommen im Glauben und in der Taufe, dann hast du Vergebung der Sünden, dann bist du freigesprochen im Weltgericht und du gehörst zur Gemeinde Gottes und hast das ewige Leben. Das ist auch alles richtig, aber das Problem ist ja, was ist mit den Jahrzehnten dazwischen, mit den Jahrzehnten zwischen dem Augenblick, wo ich das im Glauben angenommen habe, und dem Zeitpunkt, wann ich in Gottes Herrlichkeit eingehe. Manch einer kommt ja mit 20 Jahren zum Glauben, erwacht aus dem normalen Kirchenschlaf auf und erkennt, was das für eine Sprengkraft hat, diese Botschaft von Jesus, und sagt: Ja, Jesus soll auch mein Retter und mein Herr sein. Und dann kommt Gottes Gnade in sein Leben und Jesus kommt in sein Leben und er weiß, dass er erlöst ist und ein Kind Gottes. Aber was passiert bis zu dem Zeitpunkt, wo er in Gottes Herrlichkeit ist, in diesen 30 oder 50 oder 60 Jahren? Die klassische lutherische Antwort ist: Er hält dieses Fremdlingsein in der Welt aus, er ist treu in seinem Beruf und seiner Familie und er stärkt sich durch die Gottesdienste und durch die Bibel. Das ist ja auch wichtig. Ist nicht falsch. Aber es fehlt etwas Wesentliches. Das, was fehlt, ist die Veränderung, die Gott in diesen Jahrzehnten in ihm schaffen möchte. Die Heiligung, wie es in der Bibel auch heißt, die Nachfolge. Gottes Geist möchte uns verwandeln. Er möchte uns zu Licht und Segen für diese Welt machen. Zum evangelischen Missverständnis gehört auch, dass wir sowieso immer so bleiben, wie wir sind. Also wir bleiben Sünder, wir bleiben auf Gnade angewiesen. Also muss man das aushalten und muss sich gar nicht anstrengen. Dagegen gibt es aber verstörende Jesusworte. Verstörend zum Beispiel, wenn Jesus sagt in Matthäus 7: Was nennt ihr mich Herr und tut nicht das, was ich euch gesagt habe? Oder auch verstörend ermutigend, wenn Jesus sagt: Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Da frage ich mich doch: Hoppla, meint er vielleicht mich? Kann ich so ein Mensch werden, von dem sprudelnde Lebendigkeit ausgeht? Die Botschaft heute ist: Es gibt Leben von Gott, ewiges Leben schon jetzt. Gott lässt dich nicht, wie du bist. Er macht Veränderung möglich. Und an dieser Veränderung bist du selber beteiligt, mit deiner Anstrengung, mit deinem Willen, mit deiner Kraft. Ja? Wenn du ein chaotischer Typ bist und alles durcheinander geht bei dir, Gott kann dich verändern. Und wenn du ein extrem korrekter Typ bist, bei dem immer alles genau richtig ist, Gott kann dich befreien. Du kannst dich verändern. Unsere katholischen Geschwister hatten damit nie ein Problem, aber es gibt da so einen Schatten im katholischen Bereich, das ist die Drohung, wenn du die Gnadengaben Gottes nicht richtig anwendest, dann wirst du verloren gehen, dann kannst du die Gnade verlieren. Man kann das nicht wissen, ob man gerettet ist. Die lutherische Gegenreaktion ist genauso schlecht, denn sie verdächtigt alle menschliche Anstrengung der Werkerei, wie Martin Luther sagt. Alle Frömmigkeit, alle Anstrengung auch im Glauben steht unter dem Verdacht, dass wir damit unsere eigene Gerechtigkeit, unsere Selbstrechtfertigung schaffen wollen. Beides ist verkehrt, die Angst, verloren zu gehen, und die Werkerei, die Aufrichtung der Selbstrechtfertigung. Und erst in der pietistischen Bewegung, bei den Evangelikalen und bei den Charismatikern hat man diese alte Wahrheit neu erkannt. Jesus ruft uns in die Nachfolge. Er möchte jetzt schon, dass sich unser Leben verändert. Und er sagt, folgt mir nach auf diesem Weg, auf diesem Lernprozess des Lebens mit mir. Jesus sagt im Tauf- und Missionsbefehl, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, also zu Schülern, zu Leuten, die von mir etwas lernen. Christwerden ist der Anfang eines Lernprozesses, einer Umwandlung der Persönlichkeit in das Bild Jesu. Es geht nicht darum, dass wir Jesus äußerlich nachmachen, die wenigsten sind berufen, ihre Familie so drastisch zu verlassen, wie er das getan hat, und durchs Land zu ziehen und sein Wort weiterzusagen, sondern es geht um eine Umwandlung unseres Charakters. Die Lebensart Jesu soll uns innerlich so prägen, dass wir so reagieren, so auftreten, so ausstrahlen, wie er es getan hat. Jesus selber ist die Ikone Gottes. In ihm ist Gott so da, wie er den Menschen ursprünglich gedacht hat, voller Liebe und Wahrheit. Und indem Jesus uns umwandelt und wir Jesus ähnlicher werden, stellt er das ursprüngliche Bild Gottes in uns wieder her. Das Bild, das durch Sünde verdunkelt und verdorben ist. In der Verwandlung durch Gottes Geist werden wir nicht nur der Art Jesu ähnlicher, sondern wir werden auch immer mehr wir selber. Ein geistlicher Lehrer hat mal gesagt, das habe ich nie vergessen, wenn ein Mensch Christ wird, dann wird aus dem Spatz keine Nachtigall, sondern ein echter Spatz. Das finde ich wichtig. Ja? Also wenn du in vielen Sachen, wirst du selber bleiben, aber Gott wird dich reinigen und befreien von dem, was daran verkehrt ist. Gott befreit unsere Identität von den Verschmutzungen und Verdunkelungen des Bösen, so wie ein Restaurator einem Kunstwerk die ursprüngliche Strahlkraft wiedergibt, indem er die Schichten der Verschmutzung von ihm abträgt. So verwandelt Gott uns immer mehr, sodass wir, indem wir älter werden, manchmal bei vielen Christen ist das so, immer schöner werden. Ich habe solche alten Menschen kennengelernt, die, obwohl sie schon alt und faltig sind, trotzdem die Schönheit Gottes, die Liebe, liebenswerte Schönheit Gottes ausstrahlen. Mutter Teresa zum Beispiel war so ein Mensch. Oder Sabine Ball in Dresden. Und ich kenne auch weniger prominente Leute, bei denen das so ist. Gott hat immer mehr die Verschmutzungen und Verdunklungen der Sünde von diesem Bild, von diesem verschmutzten ursprünglichen Bild abgetragen. Und wir werden immer mehr der Mensch, als den Gott uns eigentlich gedacht hat. Vorhin habt ihr das Evangelium gehört. Ich habe es jetzt vor allen Dingen für diesen Sonntag ausgewählt, weil es so gut zu dem Thema passt. Und Jesus sagt, die Christen, die werden das Salz in der Suppe sein. Ja? Das wird man schmecken, dass da Christen sind. Jener hat zumindest nominell 10% Christen. Überlegt euch mal, wenn 10% an einer Suppe Salz sind, meint ihr, das könnte man vielleicht schmecken? Ja? Ich frage mal die Kocherfahrenen unter euch. Ist das zu merken oder geht das verloren, dieser Eindruck? Ja? Es ist für uns echt eine brennende Frage, wie werden wir Menschen nach Gottes Herzen, die einen Unterschied machen, die das Salz an der Suppe sind? Wir sind ja oft gewöhnt zu hören, Gott hat alles für dich getan, und wir denken, prima, das ist ja eine Sesselreligion, anstrengen müssen sich die anderen, die Moslems vielleicht oder die Juden, die 5-mal am Tag beten, aber wir nicht. Doch Jesus sagt, folge mir, es gibt einen Weg der Veränderung, einen Weg, den ich mit dir gehen möchte. Und es ist manchmal ein passives Aktiv in der Bibel. Ich habe das ausdrücklich nochmal nachgeschlagen, Römer 12, Vers 1 im Griechischen. Es ist da ein Medium, da heißt es, lasst euch umwandeln von Gott. Lasst euch verwandeln. Lasst Gott daran an dein Herz, an dein Leben, an deine Seele. Welche Wege gibt es, wie wir Gott daran lassen können, wie wir uns verändern können? Es gibt tausende Wege, aber ich habe einfach mal 5 herausgegriffen. Jeder Weg wäre eine eigene Predigt wert oder ein eigenes Emmaus-Aufbauseminar, aber ich will sie wenigstens kurz mal schlaglichtartig mit euch anschauen. Sie stehen auch im Gottesdienstblatt. Das eine ist das Anschauen des Heiligen. Denn was du anschaust, das prägt dich. Die Bilder nimmst du in deine Seele auf. Deshalb sollten wir auch sehr genau sein mit Filmen, die wir uns anschauen. Worauf ich schaue, dem werde ich gleich, das verwandelt mich. Und wahrscheinlich gab es nie eine Generation vorher in der Umweltgeschichte, die so mit einem Bildergewitter bombardiert wurde. Laut und gleißend fallen die Bilder auf uns ein und wir können uns ihnen kaum entziehen. Ich habe gestern mal beim Arzt eine Bravo durchgeblättert, um mal so zu sehen, was die Kids so lesen. Und es ist unwahrscheinlich, was dir da so entgegenstrahlt. Ja? Also Dinge, die du unbedingt haben musst, irre Outfits, schrille Typen, Sex und Drogen, kommt alles vor. Ja? Das Sichtbare blendet uns. Ist bei den Erwachsenenzeitschriften nicht anders, nur ein bisschen subtiler. Ja? Aber Gott sagt, Christen sind Leute, die auf das Unsichtbare schauen. Lasst uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wir schauen auf das Unsichtbare und auf das Unscheinbare, auf die kleinen Dinge. Wir schauen auf das Heilige in anderen Menschen. Jetzt im Konfirmandenunterricht nächstes Mal zeigen wir eine Sequenz aus dem Bonhoeffer-Film, in der er mutig gegen den Trend seiner Zeit aufsteht. Und auch in christlichen Biografien, wie ihr sie da draußen am Büchertisch bekommt, leuchtet das Heilige auf, das auf uns abfärbt, wenn wir es uns anschauen. Gott verwandelt uns zweitens durch geistliche Übungen. Jesus hat es dauernd gemacht und er hat dauernd davon geredet. Jesus ging zum Beten in die Einsamkeit und er geht selbstverständlich davon aus, dass er auch betet. Ja? Wenn ihr betet, dann macht das so und so, sagt er in der Bergpredigt. Bei seinen Jüngern, na klar, beten die. Jesus hat regelmäßig gefastet und er sagt in der Bergpredigt, wenn ihr fastet, dann lasst das die anderen nicht mitbekommen. Selbstverständlich fasten die Jünger Jesu. Oder er ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Also jeden Sabbat, jeden Feiertag, jeden Sonntag ging er in den Gottesdienst. Nur was ich immer wieder tue, prägt meinen Charakter. Ich selber bin da viel zu flatterhaft. Ich probiere mal was aus, ich habe mal was Cooles gehört, das mache ich dann. Aber dann habe ich es wieder vergessen. Nur was du regelmäßig tust, das prägt auch deine Persönlichkeit. Das wird dich auch verwandeln. Eine ganze Welt voll geistlicher Übungen ist das, die uns in der christlichen Tradition begegnet. Und es ist wichtig, dass wir diese Bücher auch lesen und vielleicht auch filtern, ja, wo da Schlechtes beigemischt ist. Thomas von Kempen, Nachfolge Christi. Oder was ich jetzt entdeckt habe, Franz von Sales, die Philothea. Eine evangelische Variante ist von Richard Foster, Nachfolge feiern. Es gibt viel solche Übungen, in denen Gott uns prägen und verändern möchte. Die dritte Weise der Verwandlung ist verblüffend einfach. Die steht in unserem Predigttext. Tu einfach das Gute, das du erkannt hast. Du musst nicht erst irgendwelche mystischen Erfahrungen haben. Gott traut uns eine Menge zu. In der Fortsetzung in Epheser 4 kriegen wir ganz konkrete Sachen gesagt. Redet die Wahrheit und lügt nicht mehr. Wenn ihr euch streiten müsst, dann tut das ohne Hass und Sünde. Verdient euer Geld mit ehrlicher Arbeit. Prüft eure Worte, was ihr redet, und sagt das, was andere stärkt und ermahnt. Geht freundlich und barmherzig miteinander um. Zum ersten König Israels hat Gott gesagt, der Geist wird über dich kommen und dann tu, was dir vor die Hände kommt. Tu es einfach, warte nicht ab. Und indem du es tust, kommen deine besten Seiten in dir zum Vorschein. Und das Gute wird trainiert durch die Übung. Der vierte Punkt ist, Gott verändert uns durch Leiden. Manche geistlichen Lehrer sagen, das ist die dunkle Nacht der Seele, in dem unsere Seele geprüft wird. Zwangsläufig in diesem Leben kommen Leiden auf uns zu. Eigene oder fremde Leiden, die wir teilen müssen. Wir leben nun mal in einer kranken und sterbenden Welt. Und das Evangelium behauptet nicht, dass Gott uns, seinen Kindern, diese Leiden erspart, die andere Menschen haben. Aber das Evangelium sagt uns, dass diese Leiden bei uns klein sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns noch bevorsteht. Und es sagt uns, dass Gott aus diesen Leiden Gutes wirken kann für uns selber und für andere, Segen wirken wird. Manchmal können wir das auch von anderen hören, wenn sie mir sagen, seit ich diese Krankheit hatte, habe ich gelernt, für jeden Tag, für jeden Atemzug dankbar zu sein. Oder wenn mir einer aus unserer Gemeinde sagt, als ich arbeitslos war, da habe ich meine Kinder so intensiv erlebt. Ich bin Gott so dankbar für diese Zeit, in der ich wirklich positiv Zeit für ihn hatte. Ich möchte diese Zeit der Arbeitslosigkeit nicht missen. Oder wenn jemand anders sagt, nur durch diesen Verlust kam ich überhaupt dazu, Gott zu suchen. Sonst wäre alles weitergegangen im alten Trott und ich hätte gar nicht zu Jesus gefunden. Was immer das ist, was dir Not macht, jeder hat ja ein anderes Kreuz zu tragen. Gott kann es benutzen, um uns zugleich abhängiger und freier zu machen. Abhängiger von sich und freier von den Dingen dieser Welt. In einem alten Choral heißt es, unter Leiden prägt der Meister in die Herzen, in die Geister sein allgeltend Bildnis ein. Die fünfte Weise der Verwandlung ist die Freude an Gott. In letzter Zeit liefen mir dauernd Bibelworte über den Weg und fielen mir ein, in denen Gott auffordert, sich zu freuen. Freut euch, abermals sag ich, freut euch. Ich finde das verblüffend. Gott will anscheinend keine verkniffenen Heiligen, sondern fröhliche Menschen. Wir haben das ja auch gesungen, geh aus, mein Herz, und suche Freude. Es gibt eine heilige, gute Freude an den Dingen dieser Welt. Gestern haben wir Fußball geguckt mit unseren Jungs, das war einfach klasse. Ja? Das kann man machen und man kann es heiligen durch Gottes Wort und Gebet. Und der Simon ist mir noch begegnet von dem V-Loch. Er war ganz in Eile, seine Kumpels zu finden. Ja? Das war doch toll. Ja? Oh, wie wir da gezittert haben, dass die endlich ein Tor reinkriegen. Mann, ja. Und wenn du das dann noch mit deinem eigenen Jungen erleben darfst, Halleluja, ja. Andere können da überhaupt nichts mit anfangen und sagen, was ihr euch da anguckt, ja. Wir haben jetzt ein Problem. Nächsten Mittwoch ist das nächste Spiel und wir haben Hauskreis. Was machen wir denn jetzt, ja? Oh, weia. Ich denke mal, wir sind nicht überfromm, ja. Wir werden singen und beten und dann gucken wir zusammen Fußball. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, ich kann die anderen überzeugen, ne? Wir hatten mal Aufentleitungsteam während der Fußball-WM. Oh Mann, das war hart. Wir haben uns dann geeinigt, wir gucken die erste Halbzeit nicht, gucken erst die zweite. Naja, einige sind ein bisschen früher gegangen. Ne? Okay, also das ist schwierig. Aber Gott sagt, ihr könnt euch freuen an den am Blühen der Blumen im Sommer, am Geruch des Weines, am Lachen der Kinder, an der Schönheit der Kunst, an der Schönheit des menschlichen Körpers. Das wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Im Danken heiligen wir das und nehmen es bewusst aus Gottes Hand. Neben der Freude an seinen Gaben verwandelt uns Gott auch durch die Freude an ihm selber. Wir freuen uns, dass er da ist, dass er auf uns sieht, wie ein Vater auf seine Kinder. Dass er die Welt in Bewegung gesetzt hat und so gedreht hat, dass er alles in Bewegung gesetzt hat, um Christus zu senden, um uns zu versöhnen, um uns den Weg in den Himmel aufzumachen. Und dass er unsere persönliche Lebensgeschichte so geordnet und geführt hat, dass wir ihn erkennen durften, die einen schon früher als kleine Kinder, die anderen erst viel später. Die Freude an Gott wird immer größer werden, bis sie uns einmal völlig erfüllt und verwandelt. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.